Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12:30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der charmante Schwarze und der warmherzige Weiße. Bei den Vorwahlen im US-Bundesstaat Iowa triumphieren mit Barack Obama und Mike Huckabee die Außenseiter. Der unnachgiebige Oppositionsführer. In Kenia verlangt Raila Odinga die Wiederholung der Präsidentenwahl. Differenzierte Statistiker. In der Schweiz sei die Jahresteuerung auf einem 4-Jahres-Tief, im Dezember aber auf einem 12-Jahres-Hoch. Und ein Privatbankier und Querdenker, was Konrad Humler von Wirtschaft und Finanzen fürs neue Jahr erwartet, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Penelope Künis.
Im Rennen um die kommende amerikanische Präsidentschaft hat die Vorwahl im US-Bundesstaat Iowa die ersten Siege hervorgebracht. So setzte sich bei den Demokraten überraschend Senator Barack Obama gegen John Edwards und die frühere First Lady Hillary Clinton durch. Obama erhielt 38% der demokratischen Stimmen, Edwards und Clinton kamen auf je rund 30%. Keine Überraschung ist der Sieg von Mike Huckabee bei den Republikanern. Der Baptistenprediger und frühere Gouverneur von Arkansas siegte vor seinem momentan wichtigsten Herausforderer Mitt Romney. Die nächste Vorentscheidung für die Kandidatenkür findet kommende Woche im Bundesstaat New Hampshire statt. In Kenia verlangt die Partei von Oppositionsführer Odinga die Wiederholung der Präsidentenwahl. Die Opposition hat für heute erneut zu einem Massenprotest gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Kibaki aufgerufen. Gestern hatte die Partei eine Großdemonstration abgeblasen, angesichts neuer schwerer Zwischenfälle und des massiven Einsatzes von Polizei und Armee. In der Schweiz war die Teuerung im Dezember so hoch wie nie in den letzten 12 Jahren. Grund sind vor allem die massiv gestiegenen Energiepreise. Auf das Jahr gerechnet liegt die Teuerung bei 2%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Im gesamten Jahr 2007 stiegen die Preise hingegen deutlich weniger stark, um 0,7%. Das ist die geringste Zunahme seit dem Jahr 2003. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB will verstärkt für ein flexibles Rentenalter kämpfen, ebenso gegen jede Form von Rentenkürzung. An seiner Jahresmedienkonferenz in Bern betonte der SGB, die vorgeschlagene Senkung des Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge auf 6,4% bringe nur eine Gewinnsteigerung für die Lebensversicherungsgesellschaften. Das Parlament hatte bereits früher eine Senkung auf 6,8% ab dem Jahr 2014 gutgeheißen. Der Gewerkschaftsbund setzt auf seine Flexibilisierungsinitiative, die den günstigen Ausstieg aus der Arbeitswelt ab dem 62. Altersjahr ermöglichen will. Weitere Schwerpunkte in diesem Jahr sind für den SGB das Gesundheitswesen sowie der Kampf gegen eine weitere Liberalisierung bei der Post und gegen den Verkauf der Swisscom. Der Schweizerische Bauernverband seinerseits bekräftigt zum Jahresbeginn seinen Widerstand gegen ein Agrarfreihandelsabkommen der Schweiz mit der EU. Verbandspräsident Hans-Jörg Walter warnte an der Medienkonferenz auf einem Bauernhof in München-Wiler bei Murten, die landwirtschaftlichen Einkommen würden sich mit einem solchen Abkommen praktisch halbieren. Die Schweiz müsse die nachhaltige Produktion weiter fördern, fordert der Bauernverband. Eine zusätzliche Erwerbsmöglichkeit sei die sogenannte Paralandwirtschaft. Dazu gehören die Vermarktung eigener Produkte, Ferien auf dem Bauernhof und Dienstleistungen im Sozial- oder Umweltbereich. Die SVP des Kantons St. Gallen bewirbt sich nun doch für einen Sitz in der Kantonsregierung. Der Vorstand der St. Galler SVP hat den 37-jährigen Finanzfachmann Stefan Kölliker als Kandidaten für die Regierungsratswahlen vom März vorgeschlagen. Kölliker muss jetzt von der Delegiertenversammlung der Partei nominiert werden. Bisher ist die SVP nicht in der Kantonsregierung vertreten. Sie hat im St. Galler Parlament die zweitstärkste Vertretung. Die St. Galler SVP hatte nach der Abwahl von Bundesrat Blocher erwogen, auch in St. Gallen in die Opposition zu gehen. Der ehemalige Co-Präsident der Gewerkschaft Unia, Vasco Pedrina, ist vom Polizeigericht Neuenburg wegen Mobbings verurteilt worden. Neben Pedrina wurden noch zwei weitere Direktionsmitglieder der Unia verurteilt. Die Gewerkschaft will das Urteil anfechten. Die drei wurden zu bedingten Bußen zwischen 3.500 und 4.000 Franken verurteilt. Eine ehemalige Mitarbeiterin hatte nach ihrer Freistellung und Entlassung auf Körperverletzung geklagt, weil sie eine Depression erlitten habe. Der starke Wind hat vermutlich das tödliche Sesselbahnunglück auf der kleinen Scheidegg ausgelöst. Davon gehen die Untersuchungsbehörden des Bundes aus. Hinweise auf einen technischen Defekt gibt es bisher nicht, wie die Nachrichtenagentur SDA meldet. Bei der Entgleisung des Seils an einem Masten stoppte die Bahn automatisch und das Seil fiel zunächst wie vorgesehen in den Seilfänger. Danach entgleiste das Seil jedoch vollständig und stürzte ab. Weshalb dies geschah, wird untersucht, ebenso die Windverhältnisse. Wegen des starken Föhnsturms stehen zurzeit im Gebiet Kleine Scheidegg alle Bahnen und Skilifte still, aber auch in anderen Alpengebieten, etwa am Titlis oder in Zermatt, wurden einige Bahnbetriebe eingestellt. Der Föhnsturm hat letzte Nacht in Brunnen am Vierwaldstätter See Teile eines Hausdaches weggerissen. Verletzt wurde niemand. 5 Hausbewohner mussten das Haus aber verlassen. Die Kantonspolizei Schweiz erhielt rund 12 Meldungen wegen Sturmschäden und unpassierbaren Strassen. Die berühmteste Wüstenrallye der Welt, die Rallye Dakar, ist einen Tag vor Beginn der 30. Auflage abgesagt worden. Grund ist der Mord an 4 französischen Touristen in Mauretanien Ende Dezember. Die Tat wird Islamisten zugeschrieben.
Barack Obama und Mike Huckabee heißen die ersten Sieger des langen Präsidentschaftswahlkampfes in den USA. Sie haben die Vorwahlen in Iowa gewonnen, im kleinen Agrarstaat im Mittleren Westen, und zwar mit deutlichem Vorsprung auf ihre parteiinternen Rivalen. Der Demokrat Barack Obama distanzierte John Edwards und Hillary Clinton um fast 8 Prozentpunkte. Mike Huckabee siegte bei den Republikanern sogar noch deutlicher und fügte dem einstigen Favoriten Mitt Romney eine schwere Niederlage zu. Ein Sieg in Iowa ist vor allem psychologisch wichtig, bedeutet aber noch längst keine definitive Entscheidung. Dafür sind der Staat Iowa und auch die Art der dortigen Vorwahl zu speziell. Max Ackermann.
Die Cafeteria im Schulhaus von Sailor bei Des Moines ist komplett überfüllt.
We have 197.
Fast 200 Bürgerinnen und Bürger haben sich versammelt. Es sind eingeschriebene Parteimitglieder der Demokraten und sie wollen mitbestimmen, wer ins Rennen um die Präsidentschaft geschickt wird.
Put your hand down as I say your number. 1, 2, 3.
Die Anhänger der verschiedenen Kandidaten sitzen in Gruppen zusammen. In der größten sind auffallend viele ältere Damen. Sie unterstützen Hillary Clinton und landen in Sailor einen klaren Sieg. Doch längst nicht in allen der fast 1800 Wahlbezirken von Iowa jubelt das Clinton-Lager. Im Gegenteil, das Endergebnis der Vorwahl im landwirtschaftlich und gewerblich geprägten Iowa wird zur Enttäuschung für die ehemalige First Lady. Bloß Rang 3 hinter Barack Obama und John Edwards. Da musste Hillary Clinton ihren Leuten nachher tapfer Mut zusprechen.
I am so ready for the rest of this campaign and I am so ready to lead.
Sie sei bereit, das Land zu führen, bereit für den weiteren Wahlkampf. Das ist gewiss wahr. Bloß weil Hillary Clinton die erste Vorwahl verloren hat, ist sie noch längst nicht geschlagen. Aber unbesiegbar, wie es lange schien, ist sie nicht. Das haben John Edwards und vor allem Barack Obama in Iowa bewiesen.
The time has come for a president who will be honest about the choices.
Die Zeit sei reif für einen ehrlichen Präsidenten, der aufs Volk höre und von ihm lerne. Und wenn ihm dieses Volk in der nächsten Wahl am Dienstag in New Hampshire wieder zum Sieg verhelfe, werde er dieser Präsident sein.
I will be that president for America.
Das ist wohl noch etwas verfrüht, doch der smarte Senator aus Illinois ist zweifellos im Aufwind. Es ist zumindest denkbar, dass die USA im Herbst den ersten farbigen Präsidenten wählen werden. Oder vielleicht einen erzkonservativen, bis vor kurzem kaum bekannten Ex-Gouverneur aus Arkansas?
Tonight, what we have seen is a new day in American politics.
Heute Abend haben wir einen neuen Tag in der amerikanischen Politik erlebt, sagte Mike Huckabee in der Dankesrede nach seinem überragenden Sieg in den republikanischen Vorwahlen. In Iowa habe der Neuanfang begonnen und enden werde er erst in Washington im Weißen Haus. Das wäre allerdings eine Riesensensation. Eher wahrscheinlich ist, dass bereits nächste Woche die Hoffnungen von Mike Huckabee einen ersten Dämpfer erhalten. In New Hampshire leben weit weniger evangelikale Christen als in Iowa, und die waren es, die dem ehemaligen Baptistenprediger hier zum Sieg verholfen haben. Doch für die Verlierer von Iowa ist der Weg nach Washington noch länger und noch steiler als für den Sieger. Mitt Romney kämpft wohl in New Hampshire schon um seine letzte Chance, und auch John McCain muss nächste Woche gewinnen, sonst ist auch er weg vom Fenster. Bleibt bei den Republikanern noch Rudy Giuliani. Der ehemalige Bürgermeister von New York lässt die ersten Vorwahlen in den kleinen Staaten praktisch aus und konzentriert sich auf die bevölkerungsreichen Florida, New York oder Kalifornien. Mathematisch macht das Sinn, taktisch ist es sehr riskant. Doch die Probleme der Republikaner kümmern die Demokraten am Caucus von Saylor, Iowa, wenig.
Well, I haven't had my best luck with the Democrats.
Besten Zeiten für ihn seien immer gewesen, wenn Demokraten an der Macht waren, sagt dieser alte Gewerkschafter. Die Republikaner dagegen hätten nie was für ihn getan, bloß alles in den Abgrund gerissen.
Except go downhill. And I'm tired of that.
Change, Wechsel sei daher dringend, doch wer diesen Wechsel anführen wird, das ist auch nach Iowa noch völlig offen.
Das Brot wird teurer, das Bahnbillett kostet mehr, die Preise für Benzin und Heizöl steigen. Die Teuerung in der Schweiz ist im Dezember auf den höchsten Stand seit 12 Jahren geklettert. Das heißt, das Portemonnaie der Konsumentinnen und Konsumenten wird arg strapaziert. Welche Folgen hat dieser Preisdruck für die Wirtschaft? Manuel Rentsch.
Am meisten spürt man die Teuerung, wenn man das Benzin bezahlt oder wenn die Heizölabrechnung ins Haus steht. Das Benzin ist im Vergleich zum Vorjahr um 15% teurer geworden. Der Heizölpreis ist gar um ein Drittel geklettert. Das schmerzt und drückt auf die Stimmung der Konsumenten. Jan Poser, Chefökonom der Bank Sarasin.
Die Teuerung ist ja auf den Ölpreis zurückzuführen, und da muss man natürlich sagen, dass der hohe Ölpreis hier die Kaufkraft der Haushalte senkt, und insofern muss man sich schon Sorgen machen, dass sozusagen hier der hohe Ölpreis dabei ist, den Haushalten sehr viel Geld wegzunehmen und dann den Konsum auch ein bisschen dämpfen könnte.
Für viele Konsumentinnen und Konsumenten ist mit einer Teuerung von 2% die Schmerzgrenze erreicht. Ihnen hilft allerdings die Lohnerhöhung, die etwas höher ausgefallen ist, sagt Jan-Willem Ackert, Chefökonom der Bank Julius Baer.
Dieser Preisschub ist unerfreulich für die Konsumenten, aber wenn wir das Weihnachtsgeschäft vor Augen haben, die Konsumenten haben sehr viel, um auszugeben. Die Löhne sind in diesem vergangenen Jahr zum Teil angehoben worden.
Allerdings ist von der Teuerungsfront noch keine Entspannung zu erwarten. Im Gegenteil, Jan-Willem Ackert geht von einem weiteren Preisanstieg aus.
Wir werden im ersten Halbjahr werden wir über die 2% hinausschießen mit der Teuerung. Und zwar im ersten Quartal ganz konkret. Ich erwarte schon im Januar eine Teuerung, die über 2% geht. Das wird im Februar und im März wahrscheinlich anhalten.
Erst gegen Mitte Jahr wird in der Schweiz mit einer sinkenden Teuerung gerechnet. Der Effekt der hohen Ölpreise sollte dann nachlassen. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz mit ihrer Teuerung von 2% im Dezember immer noch solide da. In der EU ist die Teuerung wesentlich höher. Sie ist auf 3,1% gestiegen. In den USA liegt sie gar bei über 4%. Der Teuerungsschub ist also ein internationales Phänomen, und das Problem ist, dass den Zentralbanken die Hände gebunden sind.
Das Problem ist, dass die Zentralbanken, die normalerweise dafür zuständig sind, die Inflation in Schach zu halten, hier nichts dabei tun können, weil eben das ganze Ölpreis- und Rohstoffbedingt ist und da ein Anstieg der chinesischen Nachfrage dafür verantwortlich ist.
Die Zentralbanken können also nur beschränkt intervenieren. Die Konsumentinnen und Konsumenten werden also weiterhin mit Preiserhöhungen belastet.
Nach dem tödlichen Sessellift-Unglück im Berner Oberland gehen seit heute Morgen die Untersuchungen also weiter. Nach wie vor liegt die Vermutung nahe, der Föhnsturm könnte schuld daran sein, dass das Seil des Sesselliftes Fallboden in der Skiregion Kleine Scheidegg aus der Rolle gesprungen sei. Dabei kamen ein Mann ums Leben, drei weitere Personen wurden verletzt. Wie funktionieren eigentlich die Sicherheitsvorrichtungen bei Planung und Betrieb von Seilbahnen? Und wer entscheidet, ob eine Bahn abgestellt werden muss oder nicht? Andrea Jacki hat nachgefragt.
Die Sicherheitsvorschriften für Seilbahnen seien sehr streng, heißt's beim Bundesamt für Verkehr und beim Verband Seilbahnen Schweiz. Und dies nicht erst, wenn die Bahn in Betrieb ist. Nicht zuletzt deshalb seien die Seilbahnen das sicherste Verkehrsmittel der Schweiz. Die Vorschriften beginnen bei Planung und Bau. Die Aufsicht über die Bahnen liegt beim Bundesamt für Verkehr, dessen Sprecher Gregor Saladin erklärt:
Es gibt eine Sesselbahnverordnung, in der genau festgelegt ist, welches die Voraussetzungen sind für den Bau und den Betrieb von Sesselbahnen. Und diese Verordnung hat 160 eng beschriebene Seiten. Also es ist relativ detailliert festgelegt, welche Vorkehrungen notwendig sind, damit die Bahnen sicher sind.
Gerade was die Windstärke angehe, würden genaue Berechnungen verlangt, ergänzt Peter Vollmer, Direktor der Seilbahnen Schweiz.
Jede Seilbahn ist sozusagen ein Unikat, weil sie ist speziell gebaut in einem bestimmten Gelände. In jedem Gelände gibt es unterschiedliche Windsituationen und das alles muss ganz genau berücksichtigt und berechnet werden, aufgrund von meteorologischen Angaben auch.
Das heißt also, es gibt keine einheitlichen Grenzwerte für Windstärken, die für alle Bahnen gelten würden. Die Grenzwerte werden individuell festgelegt. Gregor Saladin vom Bundesamt für Verkehr.
Es ist so, dass jede Sesselbahn mit einer Windmessanlage ausgerüstet sein muss. Und dass in den Betriebsvorschriften für jede Bahn festgelegt werden muss, ab welcher Windstärke ein sogenannter Windalarm ausgelöst wird. Und wenn 75% dieser Windstärke erreicht werden, gibt es bereits ein erstes Warnsignal, das heißt Windwarnung.
Ertönt die Windwarnung oder später sogar der Windalarm, dann muss der technische Leiter der Seilbahn entscheiden, wie weiter vorzugehen ist. Die Seilbahnen Schweiz organisieren die Ausbildungskurse für technische Leiter. Es sei eine anspruchsvolle Aufgabe, sagt Direktor Peter Vollmer.
Er kann die Bahn einmal langsamer fahren lassen oder er kann eben noch schauen, dass die Leute, die noch auf den Bahnen sind, das kommt darauf an, ist es eine Sesselbahn oder ist es eine Kabinenbahn, eine Pendelbahn, dass er vielleicht noch fährt, um die Leute noch von der Bahn wegzubringen. Das muss er individuell entscheiden, weil der Winter kann innerhalb 5 Minuten oder innerhalb 1 Minute kann er völlig enden, kann drehen.
Das oberste Gebot sei die Sicherheit der Passagiere. Dennoch stellt sich die Frage, ob die Seilbahnbetreiber aus Angst vor Einnahmeausfällen zu spät reagieren könnten. Peter Vollmer winkt ab.
Das gehört heute auch zum Geschäft, dass man weiß hat, dass man halt die Bahn mal abstellen muss, dass man nicht fahren kann, dass man den Kunden sagen muss, Entschuldigung, es ist Sturm, wir fahren heute nicht. Das gehört zum Geschäft, da spielen wirtschaftliche Überlegungen eigentlich keine Rolle.
Man wisse, wenn man nicht richtig gehandelt habe, sei der Schaden viel höher, der Image und dann auch der wirtschaftliche Schaden.
Fleisch und Milch verkaufen, Gemüse, Weizen und Mais anbauen, das ist das Kerngeschäft der Bauern. Spezielle Angebote sind dagegen Reiten auf dem Hof, Schlafen im Stroh oder auch das Betreuen von Behinderten. Eine Sozialdienstleistung, die nach Ansicht des Schweizerischen Bauernverbandes weiter ausgebaut werden könnte. Heute sind etwa 90 Behinderte auf Schweizer Bauernhöfen untergebracht. Zum Beispiel auf dem Hof von Silvia und Erich Krebs in München-Wieler im Seeland. Sabine Manz war dort.
Sie empfangen mich im Stall. Andreas ist groß und kräftig und wohnt und arbeitet seit 2 Jahren bei Silvia und Erich Krebs. Ihm gefällt's.
Ja, mal VfL. Tiere und so, Traktoren.
Traktorfahren ist Stärke und Leidenschaft von Andreas. Bei Hans-Ueli steht etwas anderes im Vordergrund.
Melken.
Auch ihm, dem etwas Wortkargenen, gefällt es gut hier. Seit 7 Jahren ist er auf dem Hof. Etwas anderes kann er sich nicht vorstellen.
Moment, nein.
75 Hektar Land gehören zum Betrieb. Ich frage Andreas nach der Zahl der Tiere.
Das weiss ich nicht einmal auswendig. Ungefähr, ja. Ich sage jetzt mal 100, nicht etwas über 100 Kühe. Und Ross, wir haben immer 35, ich glaube. Ich weiss nicht einmal.
Dazu kommen noch etwa 150 Kälber und Rinder. Und das Personal?
Ich und der Chef und der Kleider denen und der Paul, den wir noch haben hier. Und die Chefin. Ja, Christina, das ist unsere Rosspflegerin, die auf die Ross schaut unter der Woche.
Dass auf einem Hof gerade 2 geistig Behinderte betreut werden, ist eher selten. Aber Andreas und Hans-Ueli ergänzen sich gut und Bauer Erich Krebs hat langjährige Erfahrung. Er hat seine Ausbildung auf einem Betrieb gemacht, der zu einem Alters- und Behindertenheim gehört. Dort hat er eine Nähe entwickelt zu Menschen mit, wie er sagt, etwas eigenen Ideen.
Es ist ein Reiz für uns, die Leute eben zu fördern, schauen, was ihre Grenzen sind. Was kann man ihnen zutrauen oder was können sie im späteren Leben noch erreichen? Man muss ja Perspektiven haben. Es darf nicht ein Stillstand sein bei uns. Vielleicht entwickelt sich einer, der vielleicht in einer anderen Berufsgattung sich noch weiterentwickeln könnte. Wie gesagt, es ist nicht unser Ziel, einen für 30 Jahre bei uns zu haben. Wenn er sich positiv entwickelt, könnte er vielleicht eine andere Arbeit machen, oder?
Der Umgang mit Behinderten braucht Verständnis und Geduld. Aber auch Mut sei nötig, meint Erich Krebs.
Risiko abtreten, einem sagen, jetzt nimmst du den grossen Traktor und tust mal beschütten. Das ist ein Risiko, das wir tragen, wenn sie Fehler machen. Kann das verheerend sein? Es kann ins Portemonnaie gehen. Es ist eine Gefahr für die anderen Leute auf der Strasse, weil da sind Gewicht hinten dran und wie gesagt, es braucht von beiden Seiten Verständnis, wenn man etwas erlaubt oder wenn man etwas nicht erlaubt. Dann muss man es erklären, wieso er jetzt das nicht darf.
Andreas und Hans-Ueli arbeiten viel, aber sie sind nicht belastbar wie sonst eine Arbeitskraft. Selbstständiges Arbeiten ist ihnen fremd. Sie müssen ständig betreut und geführt werden, auch in der Freizeit, und das 365 Tage im Jahr. Ferien oder freie Tage sind für Silvia und Erich Krebs ein Fremdwort. Für diese Arbeit werden sie von der Stiftung Landwirtschaft und Behinderte entschädigt, aber Andreas und Hans-Ueli bekommen auch ihren Lohn. Unter dem Strich bleibt wohl etwas übrig, aber...
Es gibt Haufen drum und dran, wo man einfach nicht sieht.
Ihn ärgert deshalb auch, wenn man von billigen Arbeitskräften spricht. Was die Familie Krebs leistet und hat, ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Hier geht es um etwas anderes.
Es macht uns Freude. Und wenn ich jetzt die 2 Tage so anschaue, vor mir, ja, sie gehören dazu, sie gehören zur Familie, sie gehören in den Stall. Und wenn sie nicht da ist, dann fehlt etwas fertig. Das ist es so.
Sagt Bauer Erich Krebs im Bericht von Sabine Manz. «50 neue Köpfe gehören seit kurzem dem Nationalrat an und die Neulinge haben bereits eine außergewöhnlich turbulente erste Session erlebt. 5 von ihnen haben wir gleich nach den Wahlen im Oktober vorgestellt. In den letzten 2 Wochen befragten wir die gleichen 5 nach ihren ersten Eindrücken im Bundeshaus. Heute setzen wir den Schlusspunkt mit der neuen Zürcher CVP-Nationalrätin Barbara Schmid-Federer. Monika Binotto hat sie getroffen.»
Sie wirkt begeistert, die neue 42-jährige CVP-Nationalrätin Barbara Schmid-Federer, nach diesen ersten 3 Wochen Session, auch wenn es anstrengende 3 Wochen waren. Es habe viel Zeit gebraucht, sich an den ganzen Ratsbetrieb mit allem Drum und Dran zu gewöhnen.
Ein besonderes Erlebnis war, dass ich nach der ersten Woche sämtliche Post, die ich hier bekommen habe, heimgenommen habe. Und das war dermassen viel, dass ich meinen Koffer nicht mehr tragen konnte und ich Hilfe gebraucht habe. Und am darauf folgenden Montag hat man mir dann erzählt, dass die anderen das alles heimschicken lassen und dass niemand etwas trägt. Und ich habe gefunden, ja, das hätte man mir auch vorher können sagen. Und jetzt mache ich es natürlich auch so, ich schleppe jetzt auch nicht so viele Sachen mit.
Neben dem Gewöhnen an den Ratsbetrieb galt es aber natürlich auch, viele neue Leute kennenzulernen.
Am Anfang war es einfach imposant, dass ich so viele Leute, die ich im Fernsehen gesehen habe, plötzlich persönlich vor mir gehabt habe. Und alle haben sofort Duzis gemacht. Das tut einem schon noch beeindrucken.
Man werde anders wahrgenommen als Nationalrätin, stellt sie fest.
Ja, es gibt natürlich Leute, die einem vorher nicht zur Kenntnis genommen haben, die jetzt plötzlich einem interessant finden und auf einem zukommen und Fragen stellen. Sogar hier in Bern habe ich jetzt schon Leute getroffen, die mich auf der Straße angesprochen haben. Sie hätten mich dann im Fernsehen gesehen. Also es geht relativ schnell.
Fast etwas zu schnell, fügt sie an. Allerdings sucht Barbara Schmid-Federer auch die Öffentlichkeit. Auf ihrer Homepage hat sie nach der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher bekannt gegeben, sie habe bei der Abwahl mitgeholfen. Sie habe damit Transparenz schaffen wollen, erzählt sie, habe erklären wollen, dass sie diesen Entscheid unabhängig von SP und Grünen gefällt habe.
Es ist so, dass ich die Medien haben müssen lesen und das hat mich ein bisschen erstaunt, dass wir CVPler anscheinend von der Linken überzeugt worden sind, wir sollten den Herrn Blocher abwählen und ich habe als bürgerliche Frau eine bürgerliche Frau wählen und ich habe das auch so deklarieren und das ist für mich kein Thema gewesen, dass mich irgendjemand von linker Seite zu irgendetwas überzeugt. Ich habe meine eigene Meinung.
Reaktionen auf diesen Homepage-Eintrag ließen nicht lange auf sich warten und Barbara Schmid-Federer machte Bekanntschaft mit den negativen Seiten des neuen Amtes. Sie und andere Mitglieder der CVP wurden bedroht.
Es hat natürlich schon sehr viele Leute gegeben, die sehr verärgert waren und wir haben böse Briefe bekommen. Wir sind zum Teil bedroht worden und das ist meiner Meinung nach grösstenteils unter der Gürtellinie gewesen und das hat mich wirklich erschreckt einerseits, aber andererseits hat es mir auch bestätigt, dass ich offensichtlich das Richtige gemacht habe, weil ich finde nicht, dass sonnige Kräfte, die ich jetzt natürlich nicht dem Herrn Blocher will unterschieben, aber trotzdem, ich meine, sonnige Leute, die so reagieren, das finde ich einfach nicht richtig.
Im Parlament selbst aber habe sie festgestellt, dass man auch nach der Abwahl von Christoph Blocher freundlich miteinander umgegangen sei. Immer wieder spricht sie von der grossen Familie im Bundeshaus.
Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich sehr beeindruckt. Also man hat ja vielleicht politische Verschiedenheiten, man denkt nicht gleich, aber man versteht sich kollegial, sind eigentlich alle nett zueinander. Also bis jetzt habe ich noch nichts anderes kennengelernt. Und ja, und man geht sehr kollegial miteinander um und man hat es lustig miteinander. Das hat mich auch gefreut.
Sobald wie möglich will sie sich Gehör verschaffen im Bundeshaus und nicht mehr einfach ruhig auf ihrem Sitz 115 im Ratssaal sitzen, vor allem wenn es um Familienpolitik geht. Sie will ans Rednerpult.
Ja, sicher. Das ist schon mein Ziel. Für das sind wir da.
Die ersten Erfahrungen im Leben als Nationalrätin bzw. Nationalrat mit der Zürcher CVP-Frau Barbara Schmid-Federer endet die kleine Rendezvous-Serie. Alle Porträts sind aber weiterhin zu finden im Internet auf drs.ch.